über die Entstehung des ökologischen Bewusstseins habe ich vor einigen Monaten in Stuttgart vom Naturschutzbund gesprochen. Heute soll ich über ein sehr trockenes Thema referieren, nämlich was wird aus dem Wachstum? Ich verstehe das ein bisschen so, dass ich einen gewissen Rahmen schaffen soll für das, was dann nachher noch an wichtigen Vorträgen kommt. Wir sind hier am Fuß der Schwäbischen Alb und noch vor 100 Jahren lebten da oben fast nur bettelarme, ungeheuer fleißige, häufig überforderte und deshalb auch ziemlich maulfaule Bauern. Und in diesen Bauernfamilien gab es häufig eine Arbeitsteilung am Sonntag. Nämlich er durfte in die Kirche, wo er dann häufig auch eingeschlafen ist, und sie musste kochen. Und da ergab sich einmal ein Gespräch zwischen ihm und ihr am Mittagstisch. Das verlief so: Erzähl mal etwas von der Predigt. Keine Antwort. Von was hat er denn gehört, der Pfarrer?
Von der Sünd.
Ja, aber was hat er gesagt über die Sünd?
Er ist etwa vier.
Warum erzähle ich diese urschwäbische Geschichte? Weil für jeden, der gewisse Zweifel an der Ideologie des Wirtschaftswachstums hatte, vor 40 Jahren und teilweise noch bis zum heutigen Tag, eigentlich nur rezipiert wird, er ist etwa für. Er ist ein Wachstumskritiker, ist also nicht ganz für das, wofür wir sind. Wofür er dann genau ist, das weiß man nicht und will man auch nicht wissen. Und um klarzumachen, dass dies keineswegs nur für die Provinzpresse galt und gilt, muss ich einen kleinen Wortwechsel aus dem Präsidium der Sozialdemokratischen Partei referieren. Und da dieser Wortwechsel schon vor etwas über 30 Jahren stattgefunden hat, ist es ja auch kein Geheimnisverrat. Bei diesen Präsidiumssitzungen gab immer der Vorsitzende, das war Willy Brandt, dem Bundeskanzler, das war Helmut Schmidt, zuerst das Wort zu einer Tour d'horizon, wo stehen wir, ist die Lage. Das wurde meistens dann auch eine ökonomische Vorlesung. Und eine dieser Vorlesungen endete irgendwann, vielleicht 81 war das, vielleicht auch ein bisschen vorher, mit folgender Bemerkung: Und jetzt haben wir das Nullwachstum, das der Erhard immer wollte. Worauf ich sagte: Helmut, wenn du lesen würdest, was ich geschrieben habe, dann wüsstest du, dass ich noch zu keinem Zeitpunkt meines Lebens für Nullwachstum war. Worauf er sagte: So, dabei lese ich doch alles, was du mir schickst. Dann sage ich: Du, ich schicke dir doch gar nichts. Worauf er sagte: Eben. Ich habe mir das damals genau aufgeschrieben, weil das schon an surrealistische grenzt, diese Art von Dialog. Aber ich will damit sagen, dass auch in kleinen Zirkeln eine ruhige Auseinandersetzung, eine, wo man sich dann auch Zeit nimmt, zu diesem Thema wohl nie stattgefunden hat. Ja, und was ist nun heute anders? Heute ist Entscheidendes anders als vor 40 Jahren. Wobei ich einen zwiespältigen Eindruck habe von dem, was heute in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Erstens einmal, verbal ist das Thema Wachstum sogar noch ein bisschen wichtiger geworden, als es jemals war. Wenn heute gesagt wird, China wächst um 8% im Jahr, dann bedeutet das nicht, dass es immer mehr vom Russland okkupiert, sondern dass es ein Wirtschaftswachstum von 8% hat. Auf die Idee wäre vor 40 Jahren noch niemand gekommen, zu sagen, Deutschland wächst um 4%, wenn das Wirtschaftswachstum 4% betragen hat. Das heißt also, wir gebrauchen eine Sprache, die eigentlich dem Wirtschaftswachstum eine noch größere Bedeutung zuweist. Und das Zweite ist, dass wir immer wieder hören, jetzt in der Schuldenkrise, ohne Wirtschaftswachstum werden wir niemals mit unseren Schulden fertig. Denn diese Schulden sind ja angelegt auf Wirtschaftswachstum. Sie sind ja angelegt mit der Begründung, das Wirtschaftswachstum wird es uns eines Tages erlauben, diese Schulden nicht nur zu verzinsen, sondern sie auch zurückzuzahlen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist für mich, dass ein wichtiges Buch von einem konservativen Denker, nämlich Meinhard Miehl, der bis heute noch sehr stark verbunden ist mit seinem früheren Chef, dem König von Sachsen, alten Kurt Biedenkopf, dass ein Buch, in dem er, Miehl, erklärt, dass das Wirtschaftswachstum in den alten Industrieländern, und er meint vor allem die alten europäischen Industrieländer, dass dieses Wirtschaftswachstum abflacht und gegen Null geht im Laufe der Zeit, immer im Laufe eines Konjunkturzyklus, wo es natürlich auf und ab gehen kann. Und Miehl legt großen Wert darauf, dass niemand dies verhindern könne. Das sei nun so und insofern beginne eine neue Epoche. Und ich habe eigentlich noch nirgendwo eine Polemik gegen Miehl in diesem Zusammenhang gefunden. Ich fürchte aber, oder ich nehme an, dass Miehl recht hat. Und zwar aus einem ziemlich simplen Grund. Als in der Mitte der 70er Jahre die Wachstumsraten nach der ersten Ölpreiskrise deutlich zurückgingen, wurde, und zwar praktisch bis etwa ins Jahr 2007, nicht nur in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, danach im Vereinigten Deutschland, sondern in fast allen Ländern wurden diese zu gering erscheinenden Wachstumsraten vergrößert, oder jedenfalls es wurde der Versuch gemacht, sie zu vergrößern, durch zunehmende Staatsverschuldung. Entweder, und das war mehr die rechte Methode, durch Steuersenkungen, das ist ja bis zum heutigen Tag für manche Leute ein Dogma, wobei man dann immer auch noch behauptet hat, dass diese Steuersenkungen das Wirtschaftswachstum so ankurbeln, dass der Staat nachher nicht weniger, sondern eher mehr Steuern hat, was nie eingetroffen ist. Und von links waren es dann meistens die Konjunkturprogramme, die eben auch kreditfinanziert waren. Das heißt, es gab in dieser Zeit von der ersten Ölkrise bis zu der jetzigen Bankenfinanzkrise 2007, 2008, 2009, gab es Methoden, das Wachstum anzukurbeln, die alle die Verschuldung deutlich erhöht haben. Für mich, lassen Sie mich das mal sagen, ist es immer noch ein Rätsel, warum, als ich in die Bundesregierung eintrat und auch als ich noch aus der Bundesregierung austrat, 1974, es praktisch keine Verschuldung des Bundes gab, die irgendwie mit ihren Zinsen zu Buche schlug. Das heißt, in den ersten 25 Jahren der Bundesrepublik Deutschland, in der man plattgebombte Städte wieder aufbauen musste, in der man die meisten Brücken wieder aufbauen musste, die am Ende des Krieges gesprengt wurden. Einer Zeit, wo man dann zusätzlich auch noch eine Wehrmacht, ein Heer, eine Luftwaffe von 500.000 Mann aufbauen muss. In dieser Zeit hat die Bundesrepublik Deutschland fast keine Schulden gemacht, in diesen ersten 25 Jahren. Also in einer Zeit, wo man eigentlich hätte erwarten müssen, dass sie Schulden macht, um den Wiederaufbau zu finanzieren, hat sie nicht getan. Und dann, als alles stand, als wir einen gewissen Wohlstand da hatten, dann begann die Staatsverschuldung, erst in der Regierung Schmidt-Genscher, dann fortgesetzt in der Regierung Kohl-Genscher und es ging dann auch noch so weiter. Und zwar offenkundig immer mit dem Hintergedanken, dass eben eine mehr Ausgaben als Einnahmen eben das Wirtschaftswachstum beflügeln könnten. Jedenfalls, diese Methode, die immerhin 25 Jahre lang funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht mehr. Bei der ganzen Finanzkrise der Staaten wäre das ja auch grotesk. In dem Augenblick, wo jeder Staat jede zusätzliche Verschuldung mit einer Erhöhung der Zinsen auf seine Schulden bezahlen muss, und das ist gegenwärtig der Fall, und da macht die Bundesrepublik Deutschland, wie wir seit mindestens gestern wissen, keine Ausnahme. In einer solchen Zeit ist es unwahrscheinlich, dass man noch glaubt, mit Verschuldung, zusätzlicher Verschuldung, das Wachstum ankurbeln zu können. Und das heißt zu Deutsch, dass es eben so verläuft, wie es ja nach den ökonomischen Gesetzen verlaufen kann. Und wahrscheinlich ist es eben so, dass, wenn das Bruttosozialprodukt einmal eine bestimmte Größe erreicht hat, dass dann der prozentuale Zuwachs notwendig schrumpfen muss. Schon im Jahr 1978 hat ein deutscher Ökonom, der hieß Horst Affeld, die These aufgestellt, dass das Wirtschaftswachstum eben linear verläuft und nicht exponentiell. Das heißt, dass wahrscheinlich immer ungefähr, in D-Mark damals gerechnet, dasselbe zuwächst, aber dass das natürlich relativ immer weniger wird, je höher das Sozialprodukt sich ergibt. Und das hat sich offenbar nach Miegel noch ein bisschen beschleunigt. Und deshalb glaube ich in der Tat, dass wir mit großen Wachstumsraten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr rechnen können, sondern dass es vielleicht häufig so geht wie in diesem Jahrzehnt, dass zuerst einmal ein Absturz von 5% kommt und dann kommt wieder ein Zuwachs von 3 oder 2%, sodass sich das eben irgendwo zwischen 0 und 2% nachher ausgleicht. Damit sind wir eigentlich schon bei der Frage, wie das nun weitergehen soll. Denn das Wachstum war und zum Teil ist es noch ein Dogma. Und eine der wohltätigen Wirkungen des Wachstums war ja, dass es Verteilungskonflikte entschärft. Man konnte den Leuten sagen, nur wartet doch mal. Wenn dieses Wirtschaftswachstum weitergeht und wenn ihr es nicht stört mit eurer Unruhe oder Streiks oder was immer ihr macht, dann kommt das irgendwann auch bei euch an. Mag ja sein, dass es zuerst bei denen ankommt, die schon etwas haben, aber irgendwann tröpfelt es dann durch. Das war die Trickle-Down-Theorie, die bis zum heutigen Tage in den Vereinigten Staaten gilt. Wirtschaftswachstum wird nach dieser Theorie sogar durch Spreizung der Einkommen verstärkt. Das heißt, je größer der Unterschied ist zwischen den kleinen und den großen und den mittleren Einkommen, desto rascher das Wirtschaftswachstum. Begründung, weil dies den Wettbewerb am Markt beflügelt. Das heißt, wenn man ganz wenig hat und die anderen ganz viel, dann strengt man sich noch ein bisschen mehr an am Markt, um etwas zu erreichen. Und das dient dann dem Wirtschaftswachstum. Aber wenn ich jetzt gefragt werde, was wird daraus und wie geht das weiter, dann muss ich tatsächlich, ob es, auch wenn es dumm klingt, anknüpfen an Dinge, die ich nun seit 40 Jahren mit unterschiedlichem Erfolg von mir gebe. Erstens, das Wirtschaftswachstum ist ursprünglich nichts anderes als eine statistische Zahl. Und zwar eine sicher hilfreiche statistische Zahl. Da wird nun einfach alles zusammengezählt, was an Dienstleistungen und an Waren am Markt den Besitzer wechselt, was umgesetzt wird. Gut, das kann man doch alles zusammenzählen und das ist auch interessant, wenn man merkt, es geht rauf oder runter. Aber es ist zuerst einmal eine statistische Zahl, die mit Qualitäten überhaupt nichts zu tun hat. Ob da nun mehr Bibeln verkauft wurden oder mehr Pornohefte, ist völlig egal. Nicht? Oder ob man ob mehr süddeutsche Zeitungen ausgeliefert werden oder mehr Nationalzeitungen der Rechtsradikalen, das ist für das Bruttosozialprodukt völlig uninteressant. Und wenn ein neues Atomkraftwerk gebaut wird, ist das natürlich ein ungeheurer Wachstumsschub. Übrigens, wenn man es stilllegt, ist das das Gegenteil eines Wachstumsschubs, was seltsamerweise jetzt gar nicht mehr gilt. Oder etwa nehmen wir an, die Einspeisungsvergütung für ein Solardach. Die geht genauso ein wie die Leistung eines Atomkraftwerks. Das heißt, das Bruttosozialprodukt ist für Qualitäten, für das, was wir wollen oder nicht wollen, völlig neutral. Das muss es auch sein. Anders ist das ja gar nicht zu berechnen. Und alles, was nicht am Markt erscheint, geht auch nicht ins Sozialprodukt ein. Also, jetzt will ich wieder ganz egoistisch reden, nicht? Wenn ich schöne Brokkoli ziehe und die dann auch noch an Nachbarn verschenke, dann reduziert sich das Sozialprodukt, obwohl der Geschmack wahrscheinlich sich durchaus messen kann mit anderen. Es reduziert, weil am Markt weniger umgesetzt wird. Was eine Hausfrau tut, hat überhaupt nichts mit dem Bruttosozialprodukt zu tun. Wir müssten uns alle scheiden lassen und unsere Ehefrauen uns oder wir die Ehefrauen als Angestellte mit Gehalt anstellen, dann würde das einen irrsinnigen Wachstumsschub jedenfalls von heute auf morgen ergeben. Ich will damit gar nicht diese Statistik als Statistik anfechten. Wahrscheinlich, man kann die Arbeit einer Hausfrau nicht gut berechnen, weil es keine Zahlen dafür gibt. Worum es mir von Anfang an gegangen ist, war, wir können doch nicht eine qualitativ völlig neutrale statistische Zahl zum politischen Ziel erheben. Und das ist nun geschehen, und zwar geradezu, ich würde sagen, exzessiv. Und das hat natürlich auch soziale Konsequenzen. Wenn das Wirtschaftswachstum das Entscheidende oder wie das mindestens am Anfang bei Frau Merkel war, das einzig erkennbare politische Ziel ist, dann kommen natürlich die Unternehmer und sagen, ihr lieben Leute da in der Politik, bildet euch doch nicht ein, dass ihr Wachstum macht. Wer macht denn das Wachstum? Das machen doch wir. Wir, indem wir investieren, wir, indem wir Leute einstellen, wir, indem wir Erfolg haben und nicht ihr. Und das ist ja auch die reine Wahrheit. Und also, wenn ihr Wachstum wollt, dann müsst ihr uns helfen dabei. Dann müsst ihr uns die Steuern senken, dann müsst ihr die Abschreibungen erhöhen, dann müsst ihr uns möglicherweise den Kündigungsschutz reduzieren und ähnliche Dinge. Das heißt, ganz von selbst entsteht dann so etwas wie ein Primat der Ökonomie. Die Ökonomie sagt, was die Politik tun muss, damit das Wirtschaftswachstum größer wird. Nebenbei, in den letzten 2-3 Jahren ist in ganz Europa, nicht nur in Deutschland, eine Diskussion aufgekommen darüber, warum eigentlich die sozialdemokratischen Parteien Europas gegen den Marktradikalismus so wenig Flagge gezeigt haben. Etwa in Großbritannien. Und dann war ja die Gefahr, dass Großbritannien überschwappt nach Deutschland. Diese Gefahr ist dann einigermaßen abgewendet worden. Aber wie kommt das, dass Parteien, die eigentlich ein ganz anderes geistiges Gerüst haben, nun auf jemand reinfallen, der sagt, so wenig Staat wie möglich, der Bürger ist umso freier, je weniger Staat es gibt, die Wirtschaft wächst umso schneller und so fort und so fort. Und dann auch ethische Prinzipien ausbringt, wie zum Beispiel, wenn jeder für sich selber sorgt, ist für alle gesorgt oder der Markt ist immer klüger als die Politik. Wie kann ein Politiker sowas annehmen, ohne einfach nach Hause zu gehen und zu sagen, ja dann braucht es mich eben nicht. Meine Überzeugung und auch die Erfahrung, die ich auf diesem Gebiet gemacht habe in beinahe 30 Jahren, ist, dass der Glaube an das Wirtschaftswachstum die Rutschbahn war, auf dem auch linke Politiker in Richtung Marktradikalismus abgerutscht sind. Am deutlichsten war das bei den Kommunisten. Es ist ein Vorgang, den wir gar nicht ernsthaft zur Kenntnis genommen haben. dass die postkommunistischen Parteien im Ostblock, zum Beispiel die ungarische, aber auch etwa die tschechische nicht, aber auch die russische, das ist nicht die kommunistische Partei, aber das ist das, was sich daraus ergeben hat, dass die keineswegs nun so eine Art demokratischen Sozialismus angesteuert haben, sondern dass die einfach auf die marktradikale Schiene gegangen sind. Wenn es heute irgendwo in Europa die sogenannte Flat Tax gibt, also 20% oder gar auch nur 15% für jeden, vom Hilfsarbeiter bis zum Börsenspekulanten, also von dem, der eben 10.000 Euro verdient, bis zu dem, der 10 Millionen verdient, dann ist das nicht in Westeuropa, sondern dann ist das in Osteuropa der Fall, weil damals die Chicago Boys in den zusammengebrochenen Kommunismus gekommen sind und gesagt haben, na, bei euch war ja kein Wirtschaftswachstum mehr. Euer System war unfähig, irgendein Wirtschaftswachstum zu kreieren. Aber wir haben ein Konzept und das ist das Konzept. Und dann gehörte natürlich noch dazu, dass die Kommunisten immer gesagt hatten, der Sozialismus siegt, also gelten die Gesetze des Sozialismus. Nur hatte aber der Kapitalismus gesiegt, also mussten, und zwar eben die strengsten und krassesten Gesetze des Kapitalismus dienen. Das war die kommunistische Seite und bei der sozialdemokratischen, angeführt von Tony Blair, der eben auch das Erbe von Frau Thatcher verwalten wollte, war das dann ein ähnliches Argument. Wenn es doch so ist, dass auf diese Weise wieder das Wirtschaftswachstum anzukurbeln ist, warum wollen wir es nicht doch einmal probieren? Insofern hat dieser Glaube an das Wirtschaftswachstum natürlich eine enorme politische Bedeutung und einen enormen politischen Einfluss gehabt. Was war dagegen einzuwenden? Nun, natürlich hatte schon der Club von Rom 1972 Dennis Meadows klargemacht, dass bestimmte Wachstumsraten eben in Katastrophen führen, mit Begründungen, die wir heute zum Teil nicht mehr übernehmen würden. Dafür sind sehr viele andere neue Begründungen gekommen. Natürlich, wenn es sinnlos ist, zu sagen, wir brauchen 3 oder 4% Wachstum, also müssen wir notfalls in die Verschuldung gehen, um diese 3 oder 4% zu erreichen. Dann ist natürlich auch ebenso unsinnig zu sagen, wir brauchen 0% Wachstum. Die Forderung nach 0% fand ich immer mindestens so töricht wie die Forderung nach einem bestimmten Prozentsatz von Wachstum. Es war natürlich das ökologische Umdenken zuerst einmal, das dieses Wachstum fragwürdig gemacht hat. Um deutlich zu machen, wie wenig fragwürdig dieses Wachstumsdenken war, der erste Wahlkampf, den ich als Abgeordneter, ich bin vor 50 Jahren in den Bundestag gekommen, also vor 46 Jahren geführt habe, das war 1965, der wurde von der einen großen Partei mit dem Slogan gemacht, wir verdoppeln den Wohlstand, gemeint war das Bruttosozialprodukt, in 12 Jahren. Worauf die andere replizierte, und wir schaffen es in 10. Wobei es eigentlich schon völlig egal ist, wer da die erste Verheißung und wer die zweite Verheißung von sich gegeben hat. Es war nur völlig klar, die Zukunft konnte man sich überhaupt nicht anders vorstellen, als eben einen unendlichen Wachstumsprozess. Und deshalb war natürlich der Übergang in die 70er Jahre, den ich sehr, sehr genau in Erinnerung habe, für viele ein schmerzhafter und für manche eben auch einer, der gar nichts bewirkt hat. Jedenfalls Ich habe damals auch nicht mitgemacht, als einige Leute davon sprachen, wir brauchen eben qualitatives Wachstum. Ich habe immer gefragt, was ist das denn? Alles, was eine Quantität hat, hat ja auch eine Qualität. Und da kann man dann nur drüber streiten. Meine Antwort war und ist, es kommt nicht so sehr darauf an, und zwar in Zukunft noch ein bisschen weniger als früher, weil ja die Spielräume geringer geworden sind. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel wächst, ob das nun 1,3 oder 0,9% sind, sondern es kommt darauf an, was wächst. Wenn es schon so ist, dass das Bruttoinlandsprodukt, wodurch das gemessen wird von Jahr zu Jahr, wenn es schon so ist, dass das qualitativ nichts auswählt, dann müssen wir doch wohl auswählen und sagen, an welcher Stelle soll da etwas wachsen und an welcher nicht. Was mich außerordentlich wundert, ist, dass diese These auch heute noch bei vielen Leuten auf Widerspruch trifft, die in der Praxis längst danach handeln. Wir sind in diesem Punkt in der Praxis schon wesentlich weiter als in der Theorie. Nehmen Sie doch bitte mal den Atomausstieg. Der Atomausstieg wird das Wirtschaftswachstum bremsen, obwohl dieses offiziell das höchste Ziel der Frau Merkel ist, also das Wachstum. Und jetzt haben die Deutschen im Konsens im Deutschen Bundestag beschlossen, dass alles, was mit fossilen und atomaren Energien zu tun hat, nicht wachsen, sondern schrumpfen soll. Und dass dafür alles noch schneller als bisher wachsen soll, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Das ist selektives Wachstum in der einfachsten, aber auch in der wirksamsten Form. Wenn Sie heute einmal eine Sendung, das gibt es ja nicht ganz wenige, sehen über Kochen und über gesunde Ernährung, ja, dann wird ziemlich genau gesagt, was da wachsen soll und was nicht. Was schrumpfen soll, der Fettverbrauch, möglicherweise auch der Fleischverbrauch und so fort. Und was wachsen soll, das sind dann das Gemüse und der Salat und das Obst und was weiß ich. Das wird da propagiert. Das heißt nicht, wir brauchen mehr Nahrungsmittel, sondern das heißt, wir brauchen an einer Stelle weniger, an einer Stelle brauchen wir mehr. Das heißt, das ist alles nach der Theorie des selektiven Wachstums gemacht, nur eben in der Praxis. Und daraus nun eine Theorie zu machen, das widerstrebt. Man bleibt dann immer noch dabei, dass das Wachstum eben das Entscheidende ist. Nun wäre natürlich die Frage, wenn man selektieren will, da muss man zuerst einmal sagen, es wird eine Menge übrig bleiben, von dem wir weder wollen, politisch wollen, dass es wächst, schneller wächst, noch wollen, dass es schrumpft. Wo wir sagen, das überlassen wir ruhig dem Markt. Also wie viele Jeanshosen in Deutschland verkauft werden. Das ist eine Frage des Geschmacks, vor allem der jüngeren Leute. Und das kann man dem Markt überlassen. Der Markt wird dann schon dafür sorgen, dass so viel da ist, wie die Leute brauchen. Und so geht es, das können Sie fast alles durchmachen. Aber es gibt an den Rändern, gibt es eben Dinge, die müssen schrumpfen und andere, die müssen schneller wachsen. Und dazu braucht man dann eben Kriterien, und sicherlich sind im Augenblick die wichtigsten Kriterien, sind ökologische Kriterien. Das ist, kann doch praktisch sein von der Luftqualität oder Wasserqualität bis hin zum Klimawandel. Und damit wären wir jetzt wieder beim zentralen Thema dieser Tagung. Aber ich glaube, dazu muss ich jetzt nichts weiter sagen, das tun dann andere. Die ganz andere Frage ist, gibt es noch andere Dinge, von denen wir sagen können, die müssen wachsen und andere müssen vielleicht schrumpfen? Ich entsinne mich, dass der Frank-Walter Steinmeier vor der letzten Bundestagswahl die gloriose Idee hatte, auf, glaube ich, 50, 60 Seiten einen Plan zu machen, was er tun will und was nun nötig sei. Ich sage, das war deshalb eine gloriose Idee, weil natürlich in einem Wahlkampf niemand 60 Seiten liest. Nicht auch die Journalisten lesen das nicht, sondern das hat man eben zusammengestellt. Aber wenn man es wirklich gelesen hat, dann war das ein Programm selektiven Wachstums. Einmal wollte er das, was man die Green, das Green Growth nennt, also auf dem ganzen Gebiet der erneuerbaren Energien. Aber er wollte zum Beispiel auch, er sagte, wir brauchen mehr Pflegepersonal, weil wir mehr ältere Menschen haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass das Pflegepersonal so bezahlt wird, dass es überhaupt kommt. Das heißt, hier wird nicht mehr gesagt, wir brauchen so und so viel Wachstum, damit Arbeitsplätze entstehen, sondern wir brauchen die und jene Arbeitsplätze, damit diese Gesellschaft menschenwürdig leben kann. Und so war das ganze Programm abgefasst. Das war im Grunde ein Programm selektiven Wachstums, nur stand das nicht darüber. Ich wollte vielleicht hier noch etwas hinzufügen, was gerade auch in diesem Kreis nicht unbedingt Beifall findet. Wer geistig, psychisch immer noch ein Stück weit in der dritten Welt lebt, der weiß, dass heute eine der größten Gefahren dort der Staatszerfall ist. Das heißt, dass keine Verwaltung mehr da ist, Polizei höchstens noch in letzten Resten und die ist korrupt. Und wenn sie was tun soll, tut sie es nicht, weil sie so schlecht bezahlt ist und so fort. Wir haben in den letzten 15 Jahren so etwas erlebt wie die Privatisierung der Gewalt auf dieser Erde. Wir haben im Augenblick keinen einzigen Krieg zwischen Staaten, was ja auch nicht selbstverständlich ist bei beinahe 200 Staaten. Aber wir haben ganz viele Ausbrüche von Gewalt von innerhalb der Staaten, chaotische Gewalt, die manchmal mehr Opfer fordert als etwa ein Krieg. Und dieser Trend zur Privatisierung der Gewalt hat inzwischen auch die Industriestaaten erfasst. In Amerika, in den Vereinigten Staaten gibt es Städte, in denen auf einen Polizisten 5 Angehörige privater Sicherheitsdienste kommen und wo man also die Sicherheit so kaufen kann, wie man eben Äpfel und Birnen kauft. Wenn man Geld dazu hat, dann kauft man sich's und wenn man kein Geld dazu hat, dann lässt man es eben bleiben. Ich würde zum Beispiel zu den Dingen, denen wir Aufmerksamkeit widmen müssen und wo möglicherweise auch Wachstum nötig sein wird, auch das staatliche Gewaltmonopol zählen. Das staatliche Gewaltmonopol, das an vielen Stellen dieser Erde heute zerbröselt. Aber das ist jetzt eine Zwischenbemerkung, die vielleicht nicht so schrecklich wichtig ist. Da ich heute nicht über die Ökologie reden soll, beim Thema Wachstum, möchte ich noch etwas sagen. Wie geht es eigentlich weiter wenn wir kein Wachstum mehr haben, oder jedenfalls keines, das mehr ins Gewicht fällt. Einmal 1% und einmal minus 1 und einmal plus 2 und so fort. Was ist dann? Dann wird natürlich die Verteilungsfrage nicht mehr abschiebbar sein. Die Ausrede, die wir da bisher gehabt haben, die ist uns dann genommen. Und in diesem Zusammenhang habe ich dieses Buch von Wilkinson und Pickett gelesen, über das ich auch in diesem neuen Buch ein Kapitel habe. Es hat sich herausgestellt, übrigens, das können wir auch bei Miegel nachlesen, dass die Lebenszufriedenheit der Menschen in Deutschland sich bis 1970 parallel zum Wirtschaftswachstum verbessert hat. Das ist auch verständlich, nicht? Wenn man vorher ein Dach gehabt hat, wo es reinregnet, und nachher hat man es geflickt, und wenn man vorher die Kartoffeln so lange in der Pfanne rumgejagt hat, bis sie geschwitzt haben, und nachher hatte man sogar ein Olivenöl, dann war das natürlich eine Erhöhung der Lebensqualität. Ab 1970 ist durch kein Wirtschaftswachstum mehr in Deutschland die Lebenszufriedenheit, das heißt das subjektive Empfinden von Lebensqualität, noch angestiegen. Es ist immer gleich geblieben, völlig unabhängig vom Wirtschaftswachstum. Und nun kommen dieser Pickett und Wilkinson, die haben nichts anderes getan, als ganz viele Statistiken ausgewertet. Hunderte von Statistiken, die sie selber nicht gemacht haben, natürlich, die offiziell vorlagen. Und ihre Frage war, wie wirkt es sich auf die Lebensqualität der Menschen aus, wenn es eine große soziale Ungleichheit gibt oder wenn es eine sehr reduzierte soziale Ungleichheit gibt. Und da haben sie alle möglichen Länder durchgeguckt und kamen zu dem für mich nicht ganz selbstverständlichen Ergebnis, zum Beispiel, dass es eben je größer die sozialen Unterschiede sind, desto mehr Gewalt gibt. Natürlich auch deshalb desto mehr Furcht vor Gewalt. Dass es mehr Mord gibt. Dass die Zahl der Insassen in den Gefängnissen um ein Mehrfaches steigt gegenüber den Staaten mit geringerer Ungleichheit. In den Vereinigten Staaten sind im Augenblick 2,2 Millionen Menschen hinter Gittern. Das ist auch bezogen auf die Bevölkerung etwa das Achtfache von Europa. Oder dann wurde festgestellt, es gibt mehr psychische Krankheit als in anderen Staaten. Und es gibt wesentlich weniger Geld für die Bildung. Es gibt auch meistens eine wesentlich schlechtere Bildung. Das heißt, auch im Bildungsbereich, das kann man ja auch an den anderen Statistiken ablesen, sind eben zum Beispiel bei uns die skandinavischen Länder wie Finnland oder Schweden vor. Und nun, bei weniger Ungleichheit ist es eben umgekehrt. Man hat zum Beispiel, das wird in diesem Buch berichtet, das haben die nicht selber gemacht, in allen möglichen Ländern Menschen der Satz vorgelegt, ich kann den meisten Menschen vertrauen. Ein ziemlich simpler Satz, wo jeder seine eigenen Eindrücke spiegeln kann. Und da stellten sie heraus, in den Vereinigten Staaten waren das 40%, die das sagten. In Schweden waren es 67%. Und dann haben die noch nachgeguckt und haben festgestellt, diese Frage ist in den Vereinigten Staaten auch vor 30 Jahren schon mal gestellt worden. Und da waren es auch über 60%. Und in dieser marktradikalen Epoche, wo jeder für sich selber sorgt und dann ist für alle gesorgt, ist dieser Vertrauenspegel von Mitte 60 auf 40 heruntergegangen. Für mich ist das deshalb wichtig, weil eine Gesellschaft ohne jedes Vertrauen die Hölle auf Erden wäre. Ohne ein Mindestmaß an Vertrauen kann auch eine Demokratie nicht existieren. Sicherlich, wir müssen manchmal auch misstrauisch sein, aber auf der Basis eines Vertrauens. Wenn ich jemanden ins Parlament wähle, muss ich ein Mindestmaß an Vertrauen zu ihm haben, sonst kann ich ihn doch nicht wählen. Oder wenn ich eine Partei wähle, muss ich ein Mindestmaß an Vertrauen haben, sonst kann ich das nicht tun. Jedenfalls kommen Pickett und Wilkinson in diesem Buch, das inzwischen auch ins Deutsche übersetzt ist, zu dem Ergebnis, wenn es weniger Ungleichheit gibt in einer Gesellschaft, leben alle besser. Also auch die, die möglicherweise etwas bei dem Prozess abgeben mussten. Auch sie leben besser, weil sie in einer anderen, besseren, humaneren Atmosphäre in ihrem Lande leben können. Und ja, noch etwas, was mir aus diesem Buch in Erinnerung ist, nämlich, dass es meistens so ist, wo der Staat ganz viel Geld in die Gefängnisse stecken muss, steckt er wenig in die Bildung. Und umgekehrt, wo er viel in die Bildung stecken kann, braucht er nachher weniger für die Gefängnisse. Und mir ist das deshalb wichtig geworden, weil dadurch diese Dinge sich nochmal in eine Spirale hineinkommen. Nicht? Wenn man schon so viel Geld für Gefängnisse ausgeben muss, dann hat man eben wenig Geld für was anderes. Und umgekehrt, wenn man weniger Gefangene hat, dann braucht man eben auch weniger Geld für Gefängnisse. Deshalb war es für mich wichtig, festzustellen, wo eigentlich in diesen Kurven immer die Bundesrepublik Deutschland verzeichnet war. Sie ist fast immer in der Mitte zwischen den ganz Ungleichen und den wenig Ungleichen, manchmal ein bisschen oberhalb, manchmal ein bisschen unterhalb der Mitte. Das bedeutet für mich, dass wir entscheiden müssen, in welchen Weg wir gehen, in welche Spirale wir hineinkommen können. Wir haben wirklich offenkundig noch die Chance, in beide Spiralen hineinzukommen. Vielleicht noch eines, was mir da wichtig war. Die beiden haben auch überlegt, was das ökologisch bedeutet. Sie stellen nämlich fest, dass in einer weniger ungleichen Gesellschaft es weniger Geltungskonsum gibt. Weil es ja nicht so drauf ankommt, da sich Geltung anzukonsumieren. Ja, zum Beispiel werden da eben weniger große Benzinfresser gekauft und so fort. Das heißt, der Geltungskonsum wird niedriger und ohne eine Reduzierung des im Grunde völlig unsinnigen Geltungskonsums, der also keine wirkliche Funktion hat, glaube ich nicht, dass wir mit unseren ökologischen Themen fertig werden. Ich will das weglassen. Ich habe noch ein paar Worte darüber mir aufgeschrieben, dass wir natürlich in einem Leistungswettbewerb einer globalen Wirtschaft stehen. Da kommt niemand dran vorbei. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wir haben Konkurrenten auf dem Weltmarkt, die nicht ungefährlicher und nicht schwächer werden, sondern Stärke. Deshalb glaube ich, in der Tat brauchen wir eine Leistungsgesellschaft. Es muss schon etwas gelten, wenn ein Mensch etwas leistet, etwas arbeitet, voll arbeitet, seine Arbeitskraft voll ausgibt. Und es ist unsolidarisch, wenn man arbeiten kann und auch eine Arbeit hätte, nicht zu arbeiten und sich auf die anderen zu verlassen. Das finde ich schon in Ordnung. Nur, was wir neu lernen müssen, wenn wir jetzt einen Weg ohne Wachstum finden wollen, das ist der Unterschied zwischen Erfolg und Leistung. Wir leben im Augenblick nicht in einer Leistungsgesellschaft, sondern in einer reinen Erfolgsgesellschaft. Ein Leistungsträger ist bei uns nicht jemand, nicht eine alleinerziehende Frau, die drei Kinder aufzieht und nebenher noch berufstätig ist und von früh bis spät auf den Beinen ist und trotzdem ihre Kinder ordentlich erzieht. Das ist kein Leistungsträger, weil die ja wahrscheinlich gar keine Steuern zahlt, wenn überhaupt. Ein Leistungsträger ist nur einer, der viel verdient. Und wo man dann sagen kann, wenn der schon so schwer unter den Leistungen trägt, dann soll man ihm nicht auch noch finanzielle Lasten aufbürden. Nebenbei, der Leistungsträger ist eine reine Erfindung. Er hat sich nicht aus der deutschen Sprache ergeben, so wie der Bergsteiger sich ergibt, weil Leute auf die Berge steigen, dann sind sie Bergsteiger. Und wenn sie Schornstein fegen, dann sind sie eben Schornsteinfeger. Wer hat je schon eine Leistung getragen? Kein Mensch. Das ist eine ganz bewusste Erfindung gewesen, um bestimmte Ziele, etwa auch in der Steuerpolitik, zu erreichen. Das heißt, wenn wir in eine humanere Gesellschaft kommen wollen, darf sie eine Leistungsgesellschaft sein. Aber im deutlichen Unterschied zur Erfolgsgesellschaft. Dass ein Mensch das 300-fache an Erfolg hat als ein anderer, da würde ich sagen, das ist der Lauf der Welt. So ist das halt. Aber dass ein Mensch das 300-fache leistet von einem, was weiß ich, Maschinenschlosser, der voll arbeitet, das ist für mich ein obszöner Gedanke, der weit weg ist von dem, was eigentlich wir mit Menschenwürde meinen. Das gibt es so nicht. Und das hat es auch noch vor 40 Jahren nicht gegeben. Vor 40 Jahren war es noch selbstverständlich, dass ein Vorstandsmitglied etwa das 20-fache eines Arbeiters verdient. Heute ist es häufig das 300-, 400-fache. Und niemand redet darüber. Und das alles unter dem Stichwort Leistungsgesellschaft. Die Frage ist, zum Beispiel widerspricht es nicht der Leistungsgesellschaft, dass ein Mensch voll arbeitet und dann trotzdem nicht davon leben kann. Das widerspricht doch der Leistungsgesellschaft. Da muss man dann angreifen. Das heißt, wir brauchen eine solidarische Leistungsgesellschaft, die sich deutlich von einer unsolidarischen Erfolgsgesellschaft unterscheidet. Warum sage ich das? Wenn es wahr ist, dass die Lebensqualität durch das Wirtschaftswachstum seit 1970 nicht mehr gestiegen ist, und wenn es wahr sein sollte, dass durch sozialen Ausgleich völlig unabhängig jetzt vom Wirtschaftswachstum, dass da die Lebensqualität tatsächlich steigt, und zwar für alle, nicht nur für die, die ganz unten waren. Ja, dann gibt es doch wenigstens einen Hoffnungsschimmer für die Zeit, in der aus dem Wachstum vorläufig nichts mehr wird. Vielen Dank.